Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz besonders für dich, Mario. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ja, also,
Der Titel der heutigen Lesung ist Eli Eli Lema Sabachthani, was so viel heißt wie mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Satz ist uns wahrscheinlich allen bekannt, vom Matthäusevangelium 27, 46, und beschreibt den Aufschrei Jesu am Kreuze, bevor er endgültig den Geist aushauchte. Man muss sich das so vorstellen, nach zermürbenden, nahezu unmenschlichen Strapazen ist er an seinem Lebensziel angekommen, am Kreuz und damit an der Erfüllung der Prophezeiung des Alten Bundes. Jesus konnte diese Qualen sicherlich nur aushalten, weil er sich seiner Bestimmung und Herkunft sicher war. Er wusste, er war der Sohn Gottes. Und er wusste, dass er für die Sünden der Welt sich freiwillig opfern konnte und auch sollte. Und obwohl Jesus wohl sein ganzes Leben sehr gut und auch sehr eng mit Gott kommuniziert und hatte und verbunden war, zum Beispiel durch ständiges Beten, hat er sich in den letzten Momenten seines Lebens sicherlich sehr isoliert und wahrscheinlich das erste Mal richtig einsam gefühlt.
Ja.
Weil er von Gott sozusagen getrennt war. Denn er musste ja den Preis dafür tragen, dass er die Sünden, unsere Sünden, deine und meine Sünden auf sich genommen hat. Die Weltsünde. So schön, so gut mag man jetzt sagen. Aber was hat das mit mir zu tun? Im Hier und Heute, im 21. Jahrhundert. Mario, vielleicht weißt du die Antwort. Hilft uns dieser Akt der Menschenliebe, der Nächstenliebe von Jesus, was er damals getan hat, in unserem täglichen Leben weiter? Ja, du hast die Antwort ja schon gegeben. Fühlen wir diese Nächstenliebe in den Momenten der Frustration, die manchmal so lange andauern?
Nein.
Für Tage, Wochen? Oder auch für viele, viele Jahre. Und liegt da nicht manchmal die Versuchung, auch für uns selber zu fragen, wo bist du, Gott? Warum lässt du das alles zu? Genauso wie Jesus es damals am Kreuz getan hat. Die Frage, wo bist du, Vater? Der Unterschied natürlich zu damals ist, dass wir in den meisten Fällen, auch nicht immer, aber sicherlich in den meisten Fällen, diese Isolation eher spüren, weil wir in Sünde leben. Sünde, die wir selber zu verantworten haben. Und nicht so wie Jesus praktisch schuldlos, freiwillig uns in diese Situation begeben. In der Lesung aus dem Matthäusevangelium, was Herbert vorgetragen hat, haben wir in dem Gebet oder aus dem Gebet von Gethsemane gehört. Da betete Jesus unmittelbar vor seiner Festnahme, wie auch Winfried ja nochmal so schön abgerundet hat. Da betete er, bevor der eigentliche Leidensweg wirklich für ihn begann. Er hat also das Gebet gesucht, um sich zu stärken. Da sollten wir uns vielleicht auch noch mal vor Augen führen, wie Jesus sich auf diese bevorstehende Aufgabe, den Qualen, des Leiden vorbereitete. Und daher möchte ich die gleiche Textstelle vom Prinzip noch mal aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Lukas 22, 39, da steht geschrieben, dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus wusste um seine Bestimmung. Er wusste um den Sinn seines Lebens. Genau Bescheid. Er wusste, oder da er Mensch war, Mensch wie du und ich vom Prinzip, wusste er eben auch um seine Schwächen. Und daher betete er kurz, bevor er diesen Leidensweg beginnen musste, um sich zu stärken. Wofür betete er also? Er betete für Kraft und Durchhaltevermögen, um die Aufgaben, die Gott für ihn bereit hielt, auch ausführen zu können. Dass Jesus Angst vor dieser Aufgabe hatte, kann man natürlich deutlich sehen. Erstens ist es natürlich hier auch nochmal im Lukas-Evangelium erwähnt, nicht im Matthäus. Aber man sieht es eben auch, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Er fragt also den Vater noch, gibt es hier irgendeinen Weg, einen Shortcut, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dass ich das nicht machen muss? Er war also nicht scharf drauf, sozusagen durch diese Leidenswege zu gehen, sondern er hat durchaus auch versucht, wie wir ja das auch versuchen, zu fragen, ob es nicht irgendeine andere Lösung gibt. Und dann aber, und das ist eben das Tolle an Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr. Und dann kam ein Engel. Ein Engel, der ihm nochmals Kraft zum Beten gegeben hat, sozusagen als Gottes Bestätigung und vielleicht auch Anerkennung dafür, dass er eben Gottes Willen über seinen eigenen getan hat, dass er sich untergeordnet hat. Und in seiner Angst betet Jesus noch inständiger. Das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was ich häufig mache, wenn ich Angst habe oder wenn man unter starker Bedrängnis ist, dass man sich so sehr von Gott entfernt, dass man häufig eben in dieser Spirale immer weiter runtergeht, dass man eben nicht betet, sondern dass man sich von dem Beten abhalten lässt. Jesus macht es andersrum. Er betet in seiner Bedrängnis noch inständiger und lässt sich eben nicht davon abbringen, dass der Kelch nicht an ihm vorübergehen wird. Jesus weist am Anfang des Gesprächs mit seinen Jüngern eben auf die Versuchung hin und er hört auch damit auf. Die Versuchung ist also extrem wichtig für Jesus und er möchte das seinen Jüngern, bevor er sie verlässt, auch nochmal mit auf den Weg geben. Aber welche Versuchung meint er denn eigentlich? Was bedeutet das für uns? Was ist Versuchung? Allgemein kann man vielleicht sagen, dass die Versuchung alles beinhaltet, was uns zur Sünde führen kann und wird, wenn wir als Christen nicht wachsam sind. Also das, was potenziell sozusagen zur Sünde führen kann, aber noch keine Sünde ist vielleicht, aber eben auch das, was schon Sünde ist. Für Jesus in dem Fall war es wahrscheinlich die Versuchung, den Kelch des Vaters eben doch nicht anzunehmen, sondern auszuschlagen. Also nicht den Willen Gottes zu tun, sondern seinen eigenen. Die Versuchung war sicherlich groß, zumal man bedenken muss, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, das vielleicht auch zu machen. Zu sagen, nee, ich will das nicht. Was sind die Versuchungen in unserem Leben? Heute? Und hier, was ist die Versuchung in deinem Leben, in meinem Leben, heute Morgen? Wollen wir Gottes Willen ebenso vehement nachgehen wie Jesus vor ungefähr 2000 Jahren? Und was sind wir bereit dafür zu opfern? Unsere Zeit? Unser Geld? Unseren gesellschaftlichen Status? und die Anerkennung, die damit einhergeht? Vielleicht die Altersabsicherung, auf die wir so lange gespart haben? Vielleicht unseren Lebensstil, der damit einhergeht? Was auch immer uns davon abhält oder abhalten kann, Gottes Willen für unser eigenes persönliches Leben zu erkennen, ist unsere Versuchung. Ein großes Dilemma der heutigen Zeit, denke ich, ist für viele die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum sind wir eigentlich hier? Warum bin ich überhaupt auf Erden? Welchen Unterschied macht es, ob ich da bin oder nicht? Welchen Unterschied macht es, ob wir heute hier sind, ob wir morgen zur Arbeit gehen? Welchen Einfluss haben wir auf unsere Umwelt, auf unsere Mitmenschen? Als Christen wissen wir, dass wir nicht nach materiellen, sondern nach geistlichen Dingen streben sollen. Und wir wissen auch, dass die Gemeinschaft der Christen eminent wichtig ist, um unseren Glaubensmarathon durchzustehen. Ebenso ist uns klar, dass wir von den Dämonen und bösen Mächten dieser Welt attackiert werden, je mehr Gutes wir tun wollen. Und wir wissen, dass Gott uns so liebt und annimmt, wie wir sind, mit all unseren Fehlern. Und dass wir durch keine Taten das Paradies erreichen, sondern lediglich durch den Glauben und die Bekenntnis, dass Gott unser Leben leitet und uns auch die Kraft dafür gibt, diesen Leidensweg auf uns zu nehmen, so wie er Jesus die Kraft gegeben hat, den Kelch anzunehmen und auch uns, so wie es im 1. Korinther 10 heißt, dass Gott uns nicht mehr zumutet, als wir selber auch tragen können. Ja, wenn das so einfach wäre, in die Praxis umzusetzen, dann hätten wir ja, glaube ich, alle eigentlich keine Probleme mehr. Keine wirklichen Sorgen, alles wäre klar. Wir können uns ja immer darauf berufen, dass Gott eben bei uns ist, uns die Kraft gibt in den Situationen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Aus eigener Erfahrung kann ich, wenn ich die letzten Wochen so ein bisschen reflektiere, sagen, dass meine Sorgen und Bedenken immer mehr, oder ich mich immer mehr dabei ertappt habe, dass diese weltlichen Dinge mein Denken viel mehr bewegen und mein Handeln bestimmen, als mir lieb ist. Ein wenig vielleicht so wie die Jünger, die vor Kummer eingeschlafen sind, anstatt wachsam zu sein und zu beten. Wir können ja manchmal auch die Sorgen sozusagen in uns hineinfressen. Und statt eben zu beten, sind wir so erschöpft, dass wir schlafen. Entweder wirklich schlafen oder eben mit offenen Augen schlafen. Und vielleicht sind auch ein Teil meiner Sorgen damit zu erklären, denke ich, dass ich mich von beruflichen und auch manchen privaten Dingen so bombardiert fühle, dass das Geistliche in den hinteren Rängen Platz nehmen muss. Die Versuchung des Beschäftigtsein und unter Stress stehen, entgegne ich, glaube ich, viel zu wenig mit Gebet, privat, aber eben auch mit dem Gebet in der Gemeinschaft. Und ich denke, es ist sicherlich bezeichnend, dass Jesus eben nicht alleine zum Ölberg nach Gethsemane ging, sondern er hatte Jünger dabei. Auch wenn er sich dann zum Beten vielleicht nochmal so einen Steinwurf entfernte, aber er ist da nicht alleine hingegangen, sondern er hat seine Freunde mitgenommen. Ich halte das Gebet und auch das gemeinschaftliche Beten für sehr, sehr, sehr wichtig. Und das wird mir besonders bewusst in Situationen, wenn ich es über längeren Zeitraum mal nicht gemacht habe. Und dann merke ich praktisch, wie ich attackiert werde von allen Seiten, von allen Mächten, von allen Dämonen. Und wahrscheinlich das größte Dämon ist, das bin ich selber. Aber wie sieht es denn nun mit unserer Gemeinde aus hier und heute? Beten wir gemeinsam dafür, dass wir der Versuchung des Alltages nicht erliegen und uns damit immer weiter von Gottes Willen entfernen? Ist Gott wirklich noch die Nummer eins in unserem Leben? Und versuchen wir uns gegenseitig zu stützen? Oder machen wir alle unser eigenes kleines Süppchen? Ich denke, je mehr wir das nicht tun, je mehr wir die Gemeinschaft nicht suchen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir langsam aber sicher die innere Gewissheit dafür verlieren, was unsere Hauptaufgabe im Leben wirklich ist, was Gott für uns persönlich vorgesehen hat. Wir verlieren uns dann leicht in weltliches Geplänkel und vergessen, dass wir in dieser Welt leben, aber eben nicht von ihr sind, sondern von Gott. Und wer von Gott kommt, der kann alles. Wer von Gott kommt, kann eben nicht Freund mit der Welt sein. Und wir alle wissen und kennen, glaube ich, das Dilemma. Nur zu gut. Wir sollen das Salz dieser Welt sein, aber was bleibt, wenn das Salz den Salzgeschmack verliert? Wer soll uns ersetzen, dich und mich, wenn wir die von Gott uns zugedachten Aufgaben nicht erfüllen? Wer soll das dann machen? Wir, die wir das Licht der Welt sein sollen. Was passiert, wenn das Licht bei uns ausgeht? Was können wir also tun? Ich denke, lasst uns mehr zusammen beten und die Gemeinschaft miteinander wieder mehr in den Vordergrund rücken. Eines meiner Vorsätze, ganz persönlich, sind zum Beispiel die Andachten, die wir ja mittwochs immer haben und die meistens von Joachim, aber auch von allen, von anderen Brüdern organisiert werden und zu denen ich persönlich viel zu wenig komme, weil ich halt immer irgendwas anderes zu tun habe. Häufig Beruf, aber auch das kann man vielleicht organisieren und auch das muss ich mit meiner Prioritätenliste nochmal überblicken. Kann man da nicht ab und zu mal kommen? Kann man nicht mehr machen? Kann man nicht häufiger das Gebet und auch das Gespräch miteinander suchen? Oder sind wir wirklich so beschäftigt, dass wir es einfach nicht schaffen? Und wenn wir Glück haben, vielleicht mal am Sonntag zur Andacht oder zur Kirche. Andere Vorsätze, und das ist vielleicht nicht so zeitaufwendig, ist einfach sich gegenseitig mehr ermutigen. Der kurze Anruf, wenn jemand im Krankenhaus liegt, der kurze Besuch. Das Gespräch miteinander suchen, bevor die Probleme da sind, wäre vielleicht eine andere Möglichkeit. Die eigenen Kraftzeiten, das eigene Bibelstudium, denke ich, ist ganz wichtig und ist wahrscheinlich da, wo jeder von uns anfangen kann. Das Bibelstudium aber genauso wichtig, glaube ich, ist eben auch das Beichten der Sünden, die wir haben und die raus müssen, die nicht wie ein Tumor in uns wachsen sollen und sich verbreiten sollen, sondern die, glaube ich, entschärft werden dann, wenn sie auch laut verbal ausgesprochen werden. Wir brauchen Leute in der Gemeinde, Freunde, mit denen wir über diese Sünden auch sprechen können. Das kann man nicht am Rednerpult und das ist intim, aber man muss zusehen, dass wir das regelmäßig machen. Sonst wächst die Sünde in uns und nachher merken wir es gar nicht mehr. Wenn wir die Gemeinschaft also untereinander pflegen und ausbauen, denke ich, erkennen wir auch Gottes Willen für unser Leben wieder klarer und lassen uns eben nicht zu leicht entmutigen. Und dann brauchen wir uns hoffentlich auch immer weniger fragen: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Amen.